Wir werden heute über einer tatsächlich meiner Lieblingsthemen sprechen, obwohl ich da kein Experte bin. Aber ich bin da jemand, der da richtig sich reingesneakt hat. Aber ich glaube, ich habe jetzt jemanden vor mir sitzen, die sich da auch reingesneakt hat, aber auch eine Expertin ist, weil das machst du schon seit wie vielen Jahren?
Also laufen tue ich, seitdem ich 10 bin. Und naja, seitdem ich mein Abitur dann mit 18 in der Tasche hatte, ging das in einer Tour immer weiter. Und also seit 10 bis 20 Jahren.
Wahnsinn. Ja, dann hast du auf jeden Fall etwas, worauf man mal zurückschauen kann und sagen kann, ja, da habe ich ein paar Erfahrungen gemacht. Lisa, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich teil sein darf.
Ja, dann werden wir heute auf jeden Fall die Zuhörerschaft definitiv mit ganz vielen spannenden, wir haben ja schon mal jetzt im Vorfeld ein bisschen rumgeplänkelt, mit ganz vielen Themen beglücken. Weil ich glaube, vor allen Dingen so, wie du es mir eben auch, wie du das gespoilert hast, so ja, wie hast du es gesagt mit dem, alle wollen laufen, aber
Aber keiner kann es richtig.
keiner ganz richtig. Ja, das ist auch die Frage, ne? Warum kann es keiner richtig? Das ist jetzt kein Shaming oder sowas. Wir zeigen jetzt auf den Finger auf, du kannst nicht laufen. Aber ich muss schmunzeln, als ich mich so ein bisschen mit dem ganzen Thema Natural Running und evolutionäre Bestimmung, da werden wir wahrscheinlich gleich auch drüber sprechen, und Biomechanik und so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Habe ich natürlich mir die Menschen beim Joggen, beim Laufen halt mal ganz genauer angeschaut. Und es gab eigentlich von 9 Läufern, anders, von 10 Läufern, 9 Läufern, wo ich immer die Hände im Kopf zusammengeschlagen habe, wo ich immer gedacht habe, oh mein Gott, wie kann man so laufen? Heute bin ich da deutlich entspannter, weil ich mir denke, Hauptsache, die laufen erstmal, aber da ist Potenzial. Um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ne? Wo sollen wir starten? Wo fühlst du dich jetzt gerade bereit, mal mit deiner Energie zu starten?
Vielleicht erstmal ein, zwei Worte, wie ich eigentlich so ein bisschen dazu gekommen bin.
Ja,
Also,
gerne. Hau raus.
ich habe mich in den letzten Jahren, sowohl in meinem Studium, ja klar, ich habe auch irgendwas in Richtung Sportwissenschaften studiert, also ganz komplexer Titel mit Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich habe mich dann so gesehen immer mit denjenigen beschaffen oder befassen müssen, bei denen es eigentlich schon zu spät ist, also wo schon irgendwas vorliegt, wo eine Orthese gemacht wurde, wo ein künstliches Gelenk ist oder ähnliches. Und da habe ich gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir alle mehr oder weniger dahin steuern, dass das immer so enden muss, weil man irgendwas vielleicht nicht richtig genutzt hat in seinem Leben. Und so bin ich eigentlich zum Thema der Bewegungsanalyse gekommen. Also ich habe mich über FMS und computergestützte Bewegungsanalysen für ein Orthopäden-Team da so ein bisschen in der Richtung einfach eingearbeitet. Und ja, in unserem Kreis nennt man es ja dann so dieses Coaches Eye, mehr oder weniger versucht, jetzt immer tiefgründiger zu entwickeln, um einfach zu erkennen, okay, wann läuft etwas nicht gut oder nicht ganz rund, so würde ich es vielleicht eher mal beschreiben. Und wo kann man dann entsprechend ansetzen, um Bewegungen besser zu machen? Und die grundlegendste Bewegung, die der Mensch ja eigentlich kann, ist das Gehen. Also dafür sind wir ja so gesehen mehr oder weniger geschaffen und das Laufen ist eigentlich nur die Steigerung davon. Also da kommt halt Thema so ein bisschen Geschwindigkeit mit dazu und vor allen Dingen Ökonomisierung. Das heißt, das geht so ein bisschen in die Richtung Neuroathletik, da habe ich auch mal meine Fühlerchen hin ausgestreckt. Das heißt, der Körper ist ja nur dazu in der Lage, etwas abzurufen, wenn er sich sicher fühlt. Und er ist der Meister meiner Meinung nach, was Ökonomisierung angeht. Das heißt, wir bleiben immer auf so einem Level, wo man, naja, maximalen Output mit minimalem Energieverbrauch sozusagen
Das stimmt. Ja,
generieren
kann man so stehen lassen.
kann. Und genau, das ist halt so die Sachen, die ich da so ein bisschen halt kennengelernt habe und wo ich halt dann auch, ähnlich wie du eben gesagt hast, ich habe ein paar Volksläufe mitgemacht und dann wirst du von Leuten überholt, wo ich nur denke, ob der mit dem Laufstil jemals gesund ins Ziel kommt, ist eine andere Frage. Und so habe ich mir das halt so ein bisschen, ja, für mich ist es anfangs war es eine Spielerei, einfach Leute zu beobachten und zu schauen, okay, was geht nicht. Und bei manchen konnte ich noch nicht mal so genau definieren, okay, was passt denn nicht, sondern einfach nur gesehen, dass ich irgendwie das Empfinden hatte, irgendwas ist unharmonisch in dem ganzen Bewegungsbild. Und wenn die Person mir dann sagt, Schmerzen,
Ja.
dann werde ich hellhörig.
Das ist halt geil. Dafür brauchst du kein Fachmann sein oder Fachfrau. Ne? Zu erkennen, irgendwas ist hier nicht ganz rund. Ne? Wir können alle, deswegen haben wir ja auch Spaß daran, uns sowas anzuschauen wie Olympia oder sonst was dergleichen, wenn wir halt eben diese vollendeten, in Anführungsstrichen, Bewegungen uns anschauen. Ja, das kann ein jedes Auge erkennen. Ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen mit dem eines der elementarsten, oder du hast es anders formuliert, Bewegungen ever, ist halt gehen. Und ich finde es so spannend, weil ich habe mich ja so ein bisschen jetzt in den letzten Monaten dem Thema Atmen verschrieben, was ja keiner auf dem Schirm hat, weil es passiert ja automatisch. Atmen tun wir so oder so. Aber wenn es halt ineffizient, oder ich will nicht sagen ineffizient ist, weil es ist ja effizient, weil du lebst, ja. Der Körper versucht halt immer Überleben zu sichern. Und bei der Atmung macht er das halt eben oder bei allem eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Aber uns fällt dann halt nicht auf, wenn da halt eben Potenziale sind, die man hochfahren könnte. Beim Gehen ist es halt genauso. Das sind zwei Dinge, die in meiner Welt und in deiner offensichtlich auch eine sehr hohe Wichtigkeit haben, aber draußen im Mainstream einfach null beachtet wird. Und das ist so trügerisch. Weil etwas, was halt so fucking komplex ist wie Gehen, also das sprengt meinen Kopf bis heute noch. Ja, wenn ich so an diese ganzen Gangphasen denke, wann passiert was, wann rotiert etwas rein, was raus, relative Bewegung zueinander und. Das ist ja unfassbar. Aber es ist halt auch schade, weil wir stehen morgens auf, wir gehen zum Klo, danach gehen wir zum Kühlschrank, machen uns einen Kaffee und weißt du, wir machen uns darüber keine Gedanken, dass wir gehen. Ja, aber genau das ist halt das, was so elementar ist. Ja.
Genau, und was halt noch entscheidender ist, wenn dann Leute sowas entwickeln, beispielsweise auch wie ein Hallux. Und was ich dann halt interessant finde, ist einfach zu wissen, okay, die hängen genau genommen im Gangmuster in der Abdruckphase fest. Mhm. Das heißt, die sind nicht dazu in der Lage, beim Fersenkontakt oder Heel Strike oder wie auch immer man das nennen möchte, den Zeh in eine Position zu bringen, dass er sich abspreizen kann und damit eben auch einen guten neuen Bodenkontakt in der Standphase herstellen kann.
Mhm. Jetzt geht es direkt richtig rein, voll gut.
Ja, also es gibt halt so ein paar Aspekte, da bleibe ich so hängen bei den ganzen Dingen, wenn ich mich da weiter reinlese, dass ich einfach nur denke, okay, das ist eigentlich bescheuert, weil die meisten denken, okay, der hat einen Hallux, der kann seinen Zeh nicht beugen, der hat zu enge Schuhe getragen oder wie gesagt, bei meisten Frauen ist es immer dann, ja, die hat in ihrer Jugend immer nur High Heels getragen, deshalb hat die jetzt einen Hallux.
Oder Genetik, das wird ja auch sehr gerne vorgeschoben. Aber in dem Fall ist die Genetik eigentlich nur das übertragene Habit.
Korrekt.
Unter Umständen.
So kann man es eigentlich, sinngemäß formulieren, ohne da irgendjemandem auf den Schlips zu treten, sozusagen. Mhm. Aber ich finde, im Prinzip, der Körper ist so komplex und wir können so viele verschiedenste Bewegungsrichtungen abdecken und das dann immer nur auf eine Ursache, zum Beispiel auch für eine Verformung, einen Schmerz oder sonst was zu begrenzen, einfach viel zu kurz gedacht. Und wie du gerade gesagt hast, beim Thema Gehen und beim Thema Atmung eben auch spielt das definitiv eine ganz, ganz große Rolle. Und ich würde auch behaupten, die beiden hängen super eng miteinander zusammen. Das heißt, wenn ich richtig atmen kann, kann auch nicht richtig gehen und andersrum.
Ja, absolut.
Und das sind
halt bei dir.
Genau. Nee, also das ist sowas, wenn einem das irgendwann klar wird und wenn man halt auch selber, ich sag mal so, eine gewisse Form von Begeisterung für den eigenen Körper entwickelt, also was er kann und was er vor allen Dingen auch an Selbstheilungschancen und Möglichkeiten bietet, dass man da halt einfach anfängt, dran zu arbeiten. Und was mich dabei echt geflasht hat, war, als ich gelesen habe, im Prinzip, dass der Mensch, also vor allen Dingen der Homo sapiens, sich in seiner Entwicklungsgeschichte, in seiner Evolution dadurch von allen anderen Spezies, die es ja vom Homo im Prinzip auch noch gibt, abgrenzt, dass wir die Fähigkeit haben, natürlich klar zu schwitzen, um entsprechend den Körper zu kühlen, aber eben auch, dass wir uns aufrichten, um unser Lungenvolumen viel effizienter nutzen zu können und dass wir so gesehen rein anatomisch der perfekte Läufer sind. Und ich denke mir jetzt so, ja gut, was machen die meisten? Die sitzen zu 90% des Tages immer in irgendwelchen Positionen und die verschenken so viel Potenzial und wundern sich aber dann, warum der Körper halt mit Verschleißreaktionen reagiert. Aber er hat ja so gesehen keine andere Möglichkeit, weil man ihm nicht das gibt, was er braucht.
Ich glaube, was hier wichtig ist zu erwähnen ist, dass, weil jetzt sprichst du ja quasi die Evolution an und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle, die mit Körper zu tun haben, verstehen dürfen. Wenn du den Körper in seiner heutigen Funktion verstehen willst, vor allen Dingen was Bewegung betrifft, dann kommst du um das Thema Evolutionsgeschichte nicht drumherum. Ne? Weil die Frage ist halt, warum sind wir die einzigen Säugetiere, das hast du eben schon gesagt, die in der Lage sind, aufrecht durch Raum und Zeit zu gehen, mit einer aufrechten Wirbelsäule. Ne? Wir haben eine ganz andere Organ Ausrichtung wie alle anderen da draußen. Ja? Ja, wir gehen nur auf zwei Beinen, was natürlich deutlich effizienter ist, was wahrscheinlich auch, um das mal runterzubrechen, eines der Grundlagen dafür ist, dass wir durch diese Energieersparnis im aufrechten Gang überhaupt die Grundlage hatten, so ein großes Gehirn zu entwickeln, was ja unser offensichtlicher Vorteil ist.
Ja? Genau.
Und. Das sind ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber wir müssen wir können nicht, und das ist halt das, was viele nicht verstehen, ja, ich habe jetzt das studiert, ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht, ich habe jetzt diese Fortbildung gemacht und. Das ist auch alles geil, vor allen Dingen, wenn du halt Krankheiten besser verstehen willst, alles top. Und ich, die Schulmedizin ist auf dem Stand wie noch nie. Aber es ist halt alles teilweise sehr, sehr begrenzt, wenn du nicht verstehst, wo der Mensch eigentlich herkommt, was die physiologische Bestimmung ist und das dann davon ableitest.
Genau,
wo halt dann jetzt findest du nämlich viel mehr Antworten, als ja, wenn du einfach nur in dieser von der Wissenschaft geprägten Welt bist. Das ist auch Wissenschaft, aber oder anders, von der Wissenschaft aufgedecktes altes Wissen.
Ja, im Prinzip ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo du das eben meinst, wenn man glaubt, ja, ich habe jetzt die und die Fortbildung, jetzt weiß ich alles. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich würde sagen, nach meinem Studium war ich dumm.
Also, du warst geprimed. Also eigentlich fängt das Lernen dann an. Ne?
Genau. Aber alles, was ich danach gelernt habe und was ich auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden gelernt und erfahren habe, und dann wo man auch sieht, okay, ich hatte einen Plan im Kopf, was das Problem ist, aber irgendwie funktioniert das bei demjenigen nicht. Hm. Das heißt, vielleicht muss ich mal eine Ebene tiefer schauen. Vielleicht liegt es eben nicht nur an den oberflächlichen Strukturen. Vielleicht hängt da auch was ganz anderes mit zusammen. Vielleicht vielleicht kann das Becken gar nicht anders, als sich so zu bewegen, wie es tut. Und wenn ich am Becken jetzt rumschraube, passiert aber nichts, weil ich vielleicht mal die Etage höher gucken muss. Hm. Also, dass man halt wirklich lernt durchs Anwenden eben auch. Ne? Und
oh, wichtig.
Definitiv. Und ich bin da ein absoluter Fan von. Also ich sage immer, ich gehe mit meinen Klienten auf eine Reise und wir gucken mal, wie wir auskommen, sozusagen. Also man hat eine Zielstellung, definitiv, aber es ist trotzdem eine Reise und es ist ein Miteinander. Also ich bin nicht der Trainer, der daneben steht und sagt, ja, mach mal deine 5 Wiederholungen und mach mal hier da und nimm mal dieses Gewicht und nimm mal jenes Gewicht, sondern es geht ja vielmehr darum, dass man auch ein Körpergefühl entwickelt und dass man spüren lernt, okay, wie fühlt sich das denn an? Was muss denn in meiner Hüfte passieren oder wie fühlt es sich an, wenn ich mal versuche, mein Körpergewicht zu verlagern? Wo spüre ich das denn überall? Und da sind wir ja wieder beim Thema Gehen. Kann ich denn vom einen aufs andere Bein effizient mich verlagern? Kann ich den Wechsel eigentlich durchführen? Oder hänge ich eigentlich genau genommen immer auf dem einen Bein und das andere, naja, läuft halt so parallel irgendwie mit? Und das sind halt so ein paar Dinge, die ich da einfach gelernt und habe und auch immer wieder anwende, aber eben auch Dinge, weil das finde ich übrigens auch extrem spannend, Thema Armschwung, weil da sind wir wieder ganz nah am Thema Atmung. Ein effizienter Armschwung, nicht nur beim Laufen, ich rede auch vom normalen Gehen, aber der macht so einen krassen Unterschied. Also ich habe mit Leuten das ganze Gangbild verändert, nur weil ich denen gesagt habe, lass mal deinen rechten Arm mitpendeln. Und dann lief das Ding. Also mehr mussten wir nicht machen, aber nur weil dieser eine Cue, aus welchen Gründen auch immer, hinten runtergefallen ist, war das dann so gesehen damit erledigt, dass man nur an dem Armschwung mal ein bisschen optimiert.
Du wirst lachen, bevor ich meine Verletzung hatte, habe ich tatsächlich viel an meiner Wahrnehmung der Arme im Sprint gearbeitet, weil ich festgestellt habe, boah, da hole ich nochmal ordentlich Bums raus. Ja. Das ist ja auch Schwungmasse, ne?
Ja, und also ich möchte jetzt hier in dem Fall, ich habe da verschiedenste, es gibt extra für Läufer ein paar Tools, mit denen man seinen Armschwung optimieren kann. Und jetzt hier, ohne irgendwelche Werbung machen zu wollen, aber die Laufmaus ist was ganz Neues. Also jeder, der das nicht kennt, sollte das einfach nur mal googeln.
Laufmaus. Hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt. Kann das sein?
Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, es ist eine Art Halbschale, die man in der Hand hält, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat was in der Hand. Und ich habe mit so vielen Leuten, ich habe denen das nur in die Hand gegeben, habe die gesagt, jetzt geh mal eine Runde laufen. Und die hatten von jetzt auf gleich einen richtigen Armschwung. Die hatten gleichmäßig, also keine krasse Asymmetrie mehr zwischen rechts und links. Die hatten vor allen Dingen einen Armschwung nicht aus dem Ellbogen, sondern aus dem Schultergelenk heraus. Das ist ein Tool, was über neuroathletische Aktivierungsmuster arbeitet. Mhm. Also, das ist halt eben auch was viele vergessen. Verschaltung der Hände mit dem Gehirn für die Stabilität des gesamten Körpers. Da machen wir jetzt wieder einen Riesenfass, glaube ich, auch, wenn man da noch weiter drauf eingeht. Aber sensomotorische Reize kann man da sehr effizient für nutzen, definitiv.
Da habe ich jetzt den Homunculus im Kopf.
Korrekt, das ist auch meine Vorstellung, zu 100%. Hände und Füße werden da gnadenlos unterschätzt, was die Funktionalität angeht und die Wichtigkeit fürs System sozusagen.
Für die das nicht kennen, das ist quasi, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, so ein Abbild eines Menschen, aber die Dinge, die Körperteile, die im Gehirn stark repräsentiert werden, die sind da übermäßig oder die sind dementsprechend größentechnisch angepasst. Und dann hast du halt eben Menschen mit Riesenlippen, mit Riesenhänden, Riesenaugen und sowas dergleichen. Und okay, wenn das Gehirn dementsprechend sehr viel Kapazitäten für die Hände freigibt, dann wissen wir halt eben auch, okay, krass, wenn ich jetzt hier irgendwie sensomotorisch irgendwas aktiviere, dann freut sich das Gehirn und kann eventuell einen ganz anderen Output auch offensichtlich dann für das Laufen, ganz grob wieder gesprochen, ne, liefern. Kennst du David Wegg?
Ja, habe ich auf jeden Fall gehört, aber noch nicht so tiefgründig reingegangen. Ja,
ist auch ein Freak, muss man noch dazu sagen. Also liebe Grüße gehen raus an Elias Brocker von Kinwire. Der hat sich da richtig reingenerdet und da habe ich auch das ein oder andere mal aufschnappen dürfen. David Wegg ist übrigens der Erfinder vom Bosu-Ball, über den ich mal richtig abgehatet habe, weil ich nur gesehen habe, dass die Leute diesen Bosu-Ball eigentlich nicht so verwenden, wie der David Wegg das eigentlich sich vorgestellt hatte. Weil der Bosu-Ball ist eigentlich ein total geiles Ding. Nur alle haben das Ding dann halt auf die runde Seite gelegt und dann irgendwelche mit fetten Turnschuhen Stabi-Übungen drauf gemacht, wo ich mir halt immer gedacht habe, so wofür machst du diesen Mist? Lern doch mal auf dem festen Boden zu stehen und nicht irgendwie auf so einem Wackelding. Aber das ist eine andere Geschichte. Worauf ich hinaus möchte ist, der David Wegg hat ein Programm, für die Hände, dass du, wenn du gewisse Handpositionen einnimmst oder gewisse Druckpunkte über Daumen, Mittelfinger, wie auch immer, dann kannst du nochmal Potenziale freischalten. Und er hat zum Beispiel etwas, kann das nicht richtig gut wiedergeben. Das müsst ihr euch mal selber mal reinpfeifen oder mal den Elias fragen. Dann gibt es halt so eine Position, die ist perfekt fürs Laufen. Und ich habe die dann mal eingenommen mit der Hand, bin dann sprinten gegangen. Das war ein ganz anderes Gefühl. Also ein komplett anderes Gefühl, das kann ich so noch gar nicht.
Genau, und das ist die Position, die die Laufmaus automatisch bei dir herstellt. Mhm. Das ist eine leicht supinierte Handstellung, leicht geöffnet, mit so einer Art Pistolengriff. Das heißt, der Zeiger ein bisschen mehr gestreckt als der Rest.
Ah ja, genau. Guck mal.
Das zeigt nach oben und die anderen Finger sind ganz locker geschlossen. Und das ist genau exakt die gleiche Position. Das heißt, wieder zwei Leute, die mehr oder weniger am gleichen Ansatz angesetzt haben, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Ja.
Dann haben wir es jetzt quasi verifiziert, dass die Laufmaus offensichtlich etwas ist, was Sinn ergibt. Ist doch schon mal geil.
Sehr gut.
Ich liebe das. So ist es immer geil. Keiner erfindet irgendwas neu, sondern die Leute, vor allen Dingen diese abgefuckten, geilen Nerds auf diesem Planeten, ja, die beobachten die Natur, die sind in der Anwendung, die entwickeln irgendwas und dann gibt es irgendwo einen anderen Schwachmaten auf diesem Planeten, der macht genau das Gleiche. Also ich meine das jetzt liebevoll, ne? Weil ich feiere das, ja. Und mit dem gleichen, vielleicht sieht es anders aus, vielleicht eine andere Erklärung, aber mit dem gleichen Output, und das finde ich halt so geil, weil das, wenn wir nämlich dann sowas sehen, dann wissen wir nämlich ganz genau, fuck, wir haben es verstanden. Zumindest diesen Teilbereich des Systems oder der Physiologie oder wie auch immer. Und das finde ich halt geil. Das ist der rote Faden.
100%. Weil wenn zwei Personen an unterschiedlichen Stellen und Orten auf der Welt auf die gleiche Idee kommen, das ist für mich wie ein Beweis mit einer wissenschaftlichen Studie mehr oder weniger. Also es können ja nicht beide genau den gleichen Gedankengang haben, wenn da nicht irgendwas an Wahrheit drinstecken müsste.
Eben. Ja. Feier ich. Also Laufmaus. Guckt euch das mal an. Gucke ich mir später auch nochmal an. Ich denke mal, hauen wir mal in die Shownotes rein, ne?
Ja, guck mal einfach mit rein. Genau.
Was mich jetzt interessiert, weil du ja schon so lange im Laufsport bist, was war denn so die erste große Veränderung, die du eingeleitet hast, weil sich deine Erkenntnis geschiftet hat? Hast du da irgendwo eine prägende Erfahrung, wo du gesagt hast, boah, als ich dann mich mit dem Laufen auch mal biomechanisch mehr auseinandergesetzt habe oder halt evolutionär oder wie auch immer, dann habe ich mal das umgestellt und habe gemerkt, whatever.
Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich verletzungsbedingt richtig mit dem Laufen beschäftigt. Also ich hatte schon ein Problem im Vorfuß, eine Art Kapselabriss. Ich hatte ein Problem am Schienbein, alles links im Übrigen. Ich hatte auch ISG-Probleme. Das ist, glaube ich, meine allergrößte Baustelle. Ich bin halt relativ groß und sehr schlank und also typische Läuferfigur mit anderen Worten und habe dann einfach festgestellt, okay, irgendwie, vor allem als ich angefangen habe, auf Halbmarathon zu trainieren und das auch in einer guten Zeit abliefern wollte, etc., das Laufpensum natürlich gesteigert habe, habe ich da einfach nur gemerkt, okay, irgendwie kommt mein System langsam ans Limit. Also erst zwickt es da, dann zwickt es hier und irgendwie habe ich da einfach immer mehr gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich halt angefangen und habe gesagt, okay, du musst jetzt mal einen Gang zurückfahren. Nachdem Orthopäde dann auch irgendwann mal meinte, ja, ich weiß nicht, ob Laufen bei ihrer Beckenstellung so der richtige Sport ist, da habe ich mir nur gedacht, das werde ich dir jetzt beweisen, ob das der richtige Sport für mich ist. Das ist
so der Klassiker, ne? Wenn der Arzt dann irgendwie, der meint es immer gut, der Arzt oder die Ärztin, aber es ist so unreflektiert und es hat keinen Tiefgang, das ist so schade. Ja.
Und dann habe ich halt entsprechend angefangen, habe mich sehr tiefgründig damit beschäftigt und geschaut, okay, wie kann ich denn sinnvolle und vor allen Dingen laufspezifische Kraftübungen integrieren? Und das ist auch so der Startpunkt, wo ich mit meinem kleinen Unternehmen Funknetics wirklich jetzt anfange, mit Leuten ganz gezielt daran zu arbeiten. Das heißt, es geht nicht darum, dass man maximal stark wird in der Kniebeuge. natürlich, die Kniebeuge hat einen Übertragungseffekt aufs Laufen, definitiv, keine Frage. Aber ich denke halt mehr an unilaterales Training. Ich denke an gezielte Rotationen und Co.
Da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt will ich aber von dir wissen, wo siehst du den Übertrag bei der Kniebeuge aufs Laufen? Oder welche Form der Kniebeuge?
Also sagen wir mal so, ich sehe den eigentlich nicht, aber ich weiß, dass es bestimmte Leute gibt, die den sehen. Es gibt ein paar Laufexperten, Dr. Marquardt beispielsweise, der hat mal sowas gesagt wie...
Die Laufbibel, ne?
Die Laufbibel, korrekt. Machen Sie einfach standardisierte Kraftübungen und es funktioniert. Werden Sie praktisch einfach stark, also machen Sie eine Art Hypertrophie-Training und dann funktioniert das Ganze. Es gibt auch ein paar andere, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Das ist auch so ein Krafttrainingsbuch aus Amerika auf jeden Fall. Der hat auch gesagt, Kraftsportler könnten jederzeit auch laufen, weil sie den genügend kräftigen Output sozusagen generieren könnten, der fürs Laufen notwendig ist. Ich sehe das ein bisschen kritischer, weil wer hops denn bitte mit beiden Beinen parallel durchs Leben? Also ich entwickle ja nur in beiden Beinen Kraft. Und was ich persönlich merke, wenn ich Kniebeugen mache, ich weiß, ich sitze das gefühlt auf meinem starken Bein ab. Hm. Und ich muss mich echt konzentrieren, dass beide Beine da an ihre Leistungsgrenze kommen und nicht, dass das eine, sage ich mal, grob überschlagen 85% macht und das andere macht dann halt deutlich weniger. Und deshalb bin ich dann in die Reihe reingegangen und gesagt, okay, ich muss mehr Bewegungsmuster wählen, die im Laufen vorkommen und ich muss vor allen Dingen alle Fähigkeiten abdenken, die ich fürs Laufen brauche. Das heißt, stark sein ist das eine, also Hypertrophie und Kraftfähigkeit, ja, aber explosiv sein, Sprünge machen, Reaktionsschnelligkeiten. Ich bin halt im Gelände unterwegs. Ich bin kein Straßenläufer. Und wenn man so ein bisschen in die Richtung. Genau. Also ich laufe am liebsten Waldwege, Feldwege, Schotterwege. Also Hauptsache nicht auf Asphalt. Und im Prinzip ist das dann halt schon, wo man auch schauen muss, okay, kann der Körper denn schnell genug reagieren? Also kann ich mich schnell genug an den Untergrund anpassen, an Stöcker, an Steine oder sonst irgendwas? Weil jedes Mal, wenn ich gestürzt bin auch ein paar Mal gestürzt, ja. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich vertreten, dann war das immer, weil ich irgendwas nicht schnell genug gesehen und wahrgenommen habe. Mhm. Und da halt Geschichten zu machen. Das Tool, was ich am meisten liebe aktuell, ist die Kettlebell. Also ein Riesenschapeau an Pia Scherenberg, die mir die da ein bisschen näher gebracht hat von der RKC. Ein Traum. Also was man da an Schnellkraft aus der Hüfte rausholen kann. Und ich bin echt langsam noch. Aber ich sage mal zu mir, die lahme Ente wird auch langsam schneller, was die Hüftstreckung angeht. Und das sind halt alles solche Tools, die man super geschickt einsetzen kann, um wirklich im Laufmuster zu trainieren. Also ein ganz kleines bisschen so, auch wie du das auch immer machst, dass man bestimmte Split-Squat-Varianten macht, dass man Gewichtsreize unterschiedlich setzt, dass man eine gezielte Rotation mit einbaut oder sonst irgendwas. Dann aber entsprechend, weil das ist halt so ein bisschen, um zurückzukommen auf deine Frage, ich habe festgestellt, ich muss erst stark werden, beziehungsweise ich muss eigentlich erst athletisch werden,
geil,
bevor ich laufen kann, vor allem bevor ich lange laufen kann.
Ja.
Und das ist auch so der Ansatz bei mir. Das heißt, wenn jemand bei mir ins Coaching kommt und sagt, ich möchte in 6 Monaten Halbmarathon laufen oder Marathon laufen, habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt Krafttraining. Dann gucken die mich an, wie Krafttraining. Ich muss doch Kilometer schrubben. Ich muss doch meine 50, 60, 80 Wochenkilometer kriegen. Ich sehe, das machen wir
no
aber
pain,
erst.
No pain, no gain.
Genau.
Nach dem Motto, ne?
Mhm. Genau. Und ich denke mir dann nur, nee, das machen wir erst, wenn dein Körper auch bereit dazu ist. Das heißt, vielleicht einfach nur mal für die Zuhörer so als Gedankenschritt. Bei jedem Laufschritt muss das 2,5 bis 3-fache des Körpergewichtes aufgefangen werden. Im Prinzip.
Wenn nicht sogar noch mehr, ne?
Wird werden.
Wie schnell du bist, ja.
Korrekt. Und wer bitteschön würde freiwillig eine Kraftübung machen mit dem 2,5 bis 3-fachen seines Körpergewichtes in einer einbeinigen Position? Also, da sind wir schon auf einem ganz hohen Krafttrainingslevel sozusagen, ne? Und in dem gleichen Atemzug, mehr oder weniger, als ich dann festgestellt habe, okay, ich muss erst athletisch werden und dann kann ich besser im Laufen werden. Ich würde jetzt behaupten, dass mit dem Athletisch habe ich ganz gut im Griff. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen dabei zu experimentieren. Was kann ich denn am Laufstil optimieren oder verändern, um direkt eine Veränderung dann auch zu spüren? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die du eigentlich am Anfang gestellt hattest. Das Erste, was ich angefangen habe, war einfach mal zu versuchen, die Schrittfrequenz zu erhöhen.
Aha. Welche also, hattest du vorher? Weißt du das noch?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wenn man mich aus dem Seitenprofil sieht, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin 1,84 groß und ich habe deutlich längere Beine als ein Oberkörper. Und von daher sind meine Schrittlänge ist lang. Also ich mache Schritte von über 1 Meter Länge. Und habe dementsprechend eigentlich keine hohe Schrittfrequenz. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du dir eine Spielerei da draus. Jetzt versuchst du mal, die Schrittfrequenz zu erhöhen. Und am leichtesten fällt mir das, wenn ich meinen Unterschenkel nach hinten höher schwingen lasse. Also wenn ich versuche, etwas mehr anzufersen, dann einfach mehr Vortrieb auch zu generieren. Und wie gesagt, im Kopf immer, versuch mal mehr Schritte zu machen, als du normalerweise machen würdest. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, aber ich fand das, es war ein richtig cooles Gefühl. Also es war nicht anstrengender in dem Sinne, aber ich hatte das Gefühl, ich laufe komplett anders. Und da kam mir wieder so ein Satz in den Kopf, den ich, glaube ich, 2-3 Tage vorher in einem Buch gelesen hatte, in dem Born to Run, wo wir eben schon mal kurz drüber geredet hatten. Da meinte einer, das Laufen darf sich nicht wie Arbeit anfühlen.
Ja.
Lass es sich leicht anfühlen. Also wirklich dieses, lass es sich leicht anfühlen, das dachte ich in dem Moment, ich glaube, das meinte er mit dem, lass es sich leicht anfühlen. Mhm. Und genau, so kann man halt auch so ein bisschen experimentieren, mit Schrittfrequenz erhöhen, mehr anfersen, die Armarbeit mal erhöhen, so ein bisschen vor dem Hintergrund, okay, die Arme sind der Motor der Beine, also wenn ich meine Armfrequenz optimiere, kann ich meine Schrittfrequenz optimieren. Das war also mein nächster Gewinn, mehr oder weniger, den ich an mir selber dann halt ertestet habe und auch schon entsprechend erfolgreich mit anderen in die Praxis so ein bisschen umgesetzt habe. Also einfach Armarbeit erhöhen und dann werden auch die Beine schneller.
Bezüglich Arme habe ich einen sehr geilen Satz mal gehört vor Jahren. Der Trizep ist der Hamstring des Oberkörpers. Passt ja, wenn du quasi auch mal überlegst, so eigentlich drücke ich mich ja auch wenn ich keinen Fixpunkt habe, mit den Armen ja auch in der Luft weg.
Ja. Ne?
Und da haben wir auch Momentum nach vorne.
Definitiv. Viele vergessen dieses Momentum nach vorne über die Arme, wenn es um Langstreckenlauf geht. Beim Sprint haben das die meisten noch auf dem Schirm. Mhm. Gerade auch, wenn man sich bei der Leichtathletik-WM die Staffelläufer anguckt, wo man richtig am Hand des Staffelholzes auch sieht, wie explosiv der Arm halt aus der Schulter heraus mitarbeitet. Und beim Langstreckenlauf denken wir mal, ja, das kann er ja nicht über 42 Kilometer durchhalten. Naja, okay, in der Intensität vielleicht nicht, aber in einem abgeschwächteren Ausdauer- oder Kraftausdauerfokus auf jeden Fall. Keine Frage.
Soll ich dein Geheimnis verraten? Ich bin ja momentan wieder ein bisschen mehr auf stark unterwegs, was mir unheimlich Spaß macht, weil das erste Mal, nicht das erste Mal, aber seit Jahren das Ganze mal schmerzfrei, weil ich hatte ja meine Periode, wo das Ganze immer mit Schmerzen verbunden war. Aber Armtraining mache ich zwar so gut wie gar nicht, aber wenn ich mal was mache, dann hat das immer die Idee, okay, wo befindet sich der Arm beim Laufen, wenn ich vorne bin, Richtung Schulterflexion oder nächstes. So, und dann wähle ich mir die Übung aus und mache dann quasi für mehr Power im Laufen, für mehr Power im Alltag, für mehr Mobilität und, baue ich mir dann halt eben so die Kraftübungen aus oder wähle sie so aus, dass sie halt eben übers Laufen mein Krafttraining aufwerten. Ist das nicht crazy?
Ja.
Aber und dann habe ich auch ganz spannende Effekte auf meinen Rumpf spüren oder erleben dürfen, wo ich gemerkt habe, boah, meine Schulter fühlen sich jetzt deutlich geiler an oder ich habe jetzt mehr Raum zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule. Viel mehr Rotationskompetenzen. Das ist total weird. Also wenn man sich einmal auf diese Ebene einlässt, dann hast du da eine Spielwiese. Das macht so einen Fun.
Ja, oder wenn man dann halt selber einfach mal auch an sich feststellt, guck mal, was ich für Bewegungen beim Schulterblatt kann. Also
ja.
Ich kann zusammenziehen, auseinanderschieben. Ich kann auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie es sich anfühlt, wenn ich es nach anterior oder posterior kippen lasse, das Schulterblatt. Also
was heißt das für die Nicht-Coaches und Therapeuten?
Also im Prinzip, wenn man einmal versucht, die unterste Dreiecksecke des Schulterblattes rauskommen zu lassen und wenn man sie einmal ranziehen will an die Rippen, mehr oder weniger, das ist halt so ein bisschen nach vorne und nach hinten kippen lassen. Und viele denken halt einfach, ja, Schulterblatt, das klebt halt hinten irgendwo auf den Rippen oder es steht halt auch ab, wenn ich Scapula Alata sozusagen habe. Und dann ist das halt Gritz, die Sache. Aber was ich halt auch definitiv lernen musste und durfte, ist, je besser das Schulterblatt arbeitet, umso geiler kann dein Oberarm sich bewegen.
Mhm.
Und klar, fühle ich da auch wieder den Bogen. Das Schulterblatt kann nur dann arbeiten, wenn die Atmung.
Atmung, danke. Ich wollte es gerade noch gesagt haben.
Genau.
Lisa, also, wir verstehen uns. So,
ich
überweise dir ja jetzt die 20 Euro, weil ich habe ja all die Punkte, die du sagen solltest, hast du eben schon gesagt. Nein, Spaß.
Genau.
Wir haben uns nicht verabredet.
Nee, aber ich finde das echt lustig zu sehen, wie eng das alles miteinander verbunden ist und wie sich jedes Mal der Kreis wieder irgendwo schließt. Und genau, Thema Atmung, das hatte ich dir im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt. Thema Atmung beschäftigt mich sehr mittlerweile, einfach weil ich festgestellt habe, das hat einen wahnsinnigen Input. Also ich weiß, dass du das selber ja aus deiner Erfahrung schon mal gesagt hattest, dass du so ein bisschen Probleme hast, das Brustbein wegzuatmen. Ich habe da mit Leuten dann angefangen, wirklich, die halt auch tief eingefallene Brustbeine haben. Also wirklich angeboren, deutlich durch die Extreme als bei dir jetzt beispielsweise, da wirklich nur über Atemübungen gute Effekte zu erreichen und dann wurden die im Laufen besser, weil die mehr Volumen in der Lunge zur Verfügung hatten. Und das war auch so ein bisschen
mehr Beweglichkeit wahrscheinlich auch, ne, im ganzen Brustkorb.
Das kommt noch dazu.
Ja.
Genau, und du kannst halt auch rotieren, da wo du rotieren sollst, in der Brustwirbelsäule letztendlich. Und was ich mir dann zur Spielerei gemacht habe, ich hatte das ja schon vorher gesagt, Intervalltraining ist nicht ganz so meins, liegt ein bisschen darunter, Sprinten ist auch nicht so meins. Also das war früher schon immer das Problem, bis ich aus dem Startblock auch gestanden bin, waren die anderen schon fast im Ziel. Also wenn die Distanz da unter 100 Meter ist, komme ich da nicht hinterher. Einfach von meiner, da ist wieder die lahme Ente sozusagen. Aber ich mache mir aktuell einen Spaß daraus, dass ich wirklich versuche, mit Nasenatmung zu arbeiten beim Laufen, also konstant. Gerade Strecke bergunter ist ja alles kein Problem, in Anführungsstrichen, wenn man seine Pace drosselt. Und meine Idee von neuartigem Intervalltraining ist halt so ein bisschen einfach mal damit zu spielen und zu schauen, okay, wie lange kann ich denn in der Nasenatmung bleiben und trotzdem mein Tempo steigern? Oder wie steil darf der Berg sein, dass ich die trotzdem noch mit Nasenatmung bewerkstelligen kann, ne? Also auf dem Wege versuche ich halt so ein bisschen meinem System weniger Sauerstoff zur Verfügung zu stellen, um es herauszufordern, besser das, ja, sozusagen den vorhandenen Sauerstoff zu nutzen, einfach effizienter damit zu arbeiten.
Und quasi viel mehr den Sauerstoff, den du eigentlich auch im System hast, durch mehr, das ist jetzt wieder so ein bisschen Nerdgelaber, ne? Also hier CO2 Anreicherung, auch wirklich den Sauerstoff, den du im Blut hast, auch wirklich nutzen zu können.
Korrekt, genau. Mhm. Dass dann da halt das Verhältnis von Sauerstoff und CO2 halt wieder optimiert wird. Und das ist halt der zweite Aspekt, weil wir ja am Anfang dabei waren, wenn man andere Leute beobachtet. Du kannst ja allein mal, also bei älteren Leuten ist es extremst, egal was sie machen, ob die gehen, ob die laufen, ob die Fahrrad fahren, man sieht immer die Zähne. Immer. Mhm. Und vor allem, wenn die neumoderne Welt ja immer auf ihrem E-Bike an einem vorbei braust, das Einzige, was man dann noch sieht, oder was ich mich immer frage, ist gut, dass noch keine Fliege hängen geblieben ist am Gebiss sozusagen.
Jetzt bist du gemein.
Nein, das ist nicht gemein, aber mich ärgert das halt einfach, weil denen geht halt auch extrem viel Potenzial verloren, wenn sie einfach mal den Schnabel zulassen würden. Und vor allem auf dem E-Bike, du hast ja keine Belastung in dem Sinne. Also deshalb.
Es ist ein sehr wichtiger Punkt, weil eigentlich hat unsere Gesellschaft da eine Verantwortung. Wir müssten ja auch leider alle in die Krankenkasse eins, also nicht leider, sondern die Krankenkasse muss halt eben für Dinge aufkommen, die eigentlich so simpel zu beheben wären. Und ich sehe das ja auch tatsächlich sehr, sehr, also genau das gleiche wie du, ne? Ich sage jetzt mal von 10, jetzt gebe ich dem Kind mal einen Namen, 10 Rentnern sehe ich halt 9 mit Scheune auf, ne? Und dann weißt du halt schon, boah, das System leidet schon extrem. Die gehen schon alle auf den Schlauch und es müsste aber nicht so sein. Ne? Dann werden die vollgepumpt mit Medikamenten. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die in der Mundatmung sind und, ne? Das wissen wir nicht. Aber ich glaube halt, da ist so viel draußen zu holen, aber das Ding ist halt, Atmung ist nicht fancy, die Leute interessiert das nicht. Ich sehe das ja in meinem Atemkurs, am Anfang ist der weggegangen, wie warme Semmeln. Und zwar die halt eben sich dafür interessieren, ja, und die das nicht abschätzen können, die interessiert das nicht, aber die lassen genau die PS auf der Straße. Und wenn ich das mal hochrechne auf die Gesellschaft, ja, sorry, da mache ich doch lieber, und da musst du dir nur mal die Social Medias angucken, du musst nur in die Discount-Gyms angucken, da gibt es ganz andere Stellenwerte, was mega traurig ist, aber ich glaube, am Ende des Tages, alle können wir sowieso nicht retten, ja. Und einige von diesen Menschen, wir beide sind ja auch so die besten Beispiele dafür, wir gehen einen Leidensweg und dann ist das für uns der Motor gewesen, mal uns mit Dingen zu beschäftigen, wo wir sonst vielleicht nicht, ich könnte ja nicht sagen, ob ich heute so viel Plan hätte vom Körper, wenn ich die Skoliose gehabt hätte. Wahrscheinlich nicht, weil dann hätte ich weiter mein Fitnessding da betrieben. Aber der Schmerz hat mich halt eben, oder beziehungsweise nicht nur der Schmerz, sondern auch meine Entscheidung, das Ding jetzt mal eintüten zu wollen. Das ist ja das eine, ne? Es gibt ja auch Leute, die haben Schmerzen, pumpen sich voll. Aber das andere ist dann halt eben diese Proaktivität. Ich will das Ganze jetzt aber eintüten, du bist auch so ein Mensch, ne? Und vielleicht gibt es da einige Menschen da draußen, die es genauso schaffen wie wir. Ich hoffe das zumindest.
Ja, im Prinzip ist es, glaube ich, schon, je größer der Schmerzreiz ist, umso stärker das Bestreben, etwas daran verändern zu wollen, sozusagen. Und ich hatte mit 10 einen Einradunfall. Also ich habe mit meiner besten Freundin damals zusammen, haben wir Einradfahren geübt, war alles gut. Ich bin da leider sehr ungeschickt beim Berg runterfahren, rückwärts runtergefallen, habe mir 2 Wirbel verstaucht. Also die waren nicht gebrochen, aber die waren verstaucht. Das war natürlich mit 3 Monate Korsettversorgung verbunden. Und was die Ärzte halt zu mir gesagt hatten, sie dürfen nichts machen. Die müssen das den ganzen Tag tragen. Gehen können sie damit, Fahrrad fahren aber nicht, weil die Rotation ist ja eingeschränkt, dass man keinen Schulterblick machen darf. Weil das ging von Kopf bis Steiß, also komplett. Und dann nachts durfte das halt abgelegt werden. Und im Prinzip würde ich fast behaupten, dass das aber der Startschuss war, weil ich habe da angefangen und habe überlegt, okay, was kann ich denn machen, in welcher Position bin ich schwerelos, sodass kein Druck sozusagen auf die Wirbel kommt. Meine Eltern haben dann natürlich versucht, mir da alles irgendwie zu ermöglichen. Das heißt, wir sind jeden Tag ins Schwimmbad gegangen. Ich habe da Bahnen abgezogen, um irgendwie einen Reiz aufs System zu setzen, um ihm eine gewisse Form von Stabilität zu geben. Aber das Schlimmste war eigentlich, nach den 3 Monaten gehst du zum Arzt, der macht aber eine Aufnahme, sagt, es ist alles okay. Sie können das Korsett ausziehen und nach Hause gehen. Und ich stehe da, ziehe dieses Teil aus und hatte aber dann von meinem inneren Verständnis her, ich hatte das Teil noch an. Also ich habe mich immer noch nicht rotiert. Ich bin immer gegangen, als hätte ich den wortwörtlichen Stock im Arsch. Und das finde ich halt, manchmal fehlt halt auch noch sowas, einfach eine gezielte Nachversorgung. Weil ich würde behaupten, ich habe seitdem, oder da kommen viele meiner Beschwerden her, ich habe seitdem Schulterhochstand, ich habe seitdem eine Skoliose, das hatte ich alles vorher nicht, ne? Also da haben sich halt Einseitigkeiten entwickelt und keiner hat im Nachgang dafür gesorgt, dass die sich wieder ausgleichen können oder dass da halt eine gewisse Stabilität ins System reinkommt, dass sich das nicht so auf die Palme hochbringt. Und ein bisschen so, wie du das selber auch gesagt hast, ich glaube, ich hätte nie angefangen, mich intensiver mit dem eigenen Körper und den Fähigkeiten des Körpers zu beschäftigen. Also in welchem Abschnitt der Wirbelsäule ist eine Rotation gut und wie kriege ich die hin? Also in welchen Phasen soll ich vielleicht erst üben, sie zu strecken? Was ist eine gute Haltung, was ist eine schlechte Haltung? Beziehungsweise ich bin kein Fan von gut oder schlecht, sondern es gibt eher funktionale und dysfunktionale Haltung vielleicht. Und wenn das so gesehen nicht als Hintergrund gewesen wäre, weil was mich tierisch aufgeregt hat, ist, dass man hat es wirklich gesehen, dass meine linke Schulter deutlich höher stand als meine rechte. Ich hatte linksseitig auch eine Art Muskelbuckel im Trapezius, im oberen Teil des Trapezius und rechts war halt einfach gar nichts. Ne? Und das sind halt solche Punkte, wo ich gedacht habe, okay, da muss ich jetzt mal testen, wie ich das wieder wegkriege. Und natürlich kommt man da von Hölzgen auf Stötzgen und versucht sich da selber sein System so ein bisschen zu basteln. Und ich bin aber so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme einfach das, was am besten für mich funktioniert. Also aus jedem Teilaspekt suche ich mir eins raus, weil es gibt ja draußen auf dem Markt, es gibt 1000 Leute, die immer sagen, ich habe die Lösung für dich. Also mach einfach
klar, Marketing. Diese Übung. Habe ich auch. Kauf mir das jetzt.
Ja. Mach diese eine Übung und das läuft, das Ding. Ja? Also erst habe ich an der Mechanik meiner Schulter besser gearbeitet. Da habe ich gedacht, ja, okay, es ist besser, aber richtig rund läuft es immer noch nicht. Und jetzt so nach und nach, also wenn ich das alles miteinander verbinde, dann habe ich das Gefühl, okay, meine Schultern kommen langsam auf ein Level. Also meine rechte Schulter holt mal auf. Aber ganz viel liegt eben auch da drin, dass ich halt auch angefangen habe, da reinzuatmen. Also von innen das System zu stabilisieren.
Das ist immer wieder beim Brustkorb, ne?
Genau.
Brustkorb, ne?
Und deshalb bin ich so gnadenlos davon auch überzeugt, dass der Brustkorb eine entscheidende Funktion beim Laufen und bei Oberkörperrotationen und Co. besteht.
Ja. Du wirst lachen. In meinem derzeitigen Training hat der Brustkorb Platz Nummer 1. Ja. Alles, was ich da mache, neben ein bisschen was drauflegen, was jetzt vielleicht für das Thema Atmung und das Laufen mich Biomechanics ist nicht unbedingt die allerbeste Wahl ist, das muss man dazu sagen, aber ist erstmal scheißegal. Wenn man zumindest den unteren Layer berücksichtigt, dann sind wir wieder beim Laufen und beim Atmen. Aber Brustkorb hat bei mir, und das ist halt heftig, was ich da nochmal raushole, Priorität Nummer 1. Weil das der Knochenhaufen ist mit Wirbelsäule, oder beziehungsweise Wirbelsäule schon eher, aber dadurch, dass die Wirbel, sondern die Rippen so wenig beachtet habe die letzten Jahre, habe ich auch nicht so viel Potenzial aus der Wirbelsäule rausholen können, wie ich hätte können. Trotzdem, dass ich die Skoliose aufgelöst habe. Ne? Dann kommen wir auch zu dem, was du eben gesagt hast, als du dann angefangen hast, so ein bisschen die Kraftübungen. Also das fand ich schon mal geil, dass du gesagt hast, ey, wenn du laufen willst, mach fucking Kraftübungen, nicht nur einfach laufen. Ja, weil Gravity ist allgegenwärtig. Die Kräfte potenzieren sich beim Laufen. 2G, 3G, 4G, je nachdem, wie schnell du unterwegs bist. Das ist halt viel. Vor allen Dingen, wenn wir halt eben nur auf einem Bein landen, dann haben wir da halt eben, ich wiege jetzt 80 Kilo. Ja, wenn ich jetzt vom Dreifachen ausgehe, dann sind das halt eben 240 Kilo Wucht, die da mal eben kurz für Millisekunden auf diesem Bein wuchten. Das ist schon heftig. Ja, also das muss ja auch irgendwie reflektiv ja auch irgendwie stabilisiert werden können. Also muss ich mal ein bisschen ballern, ne?
auch vor allem nicht nur stabilisiert werden. Es muss ja auch, also beim Laufen geht es auch um Kräfte absorbieren. Das heißt, gerade auch so das Muskel-Zusammenspiel, das muss die Kraft aufnehmen, aber eben auch dann in einer Vorwärtsbewegung wieder freisetzen. Und das ist halt eben der Punkt, wenn ich jetzt Kraftübungen im klassischen Hypertrophie-Sinne mache, kriege ich da nicht den maximalen Output. Also dafür muss ich Explosivkraft trainieren, dafür muss ich explosive Hüftstreckungen trainieren. Ich muss auch daran arbeiten, dass meine Achillessehne an ihr in Anführungsstrichen Limit kommt, also dass die einfach lernt, okay, ich bin auch an dem Speichern und dem Wiederfreigeben von Energie fürs Laufen beteiligt. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz vielen einfach fehlt. Also viele haben so ein bisschen die Vorstellung im Kopf, okay, ich habe meine Woche, ich muss so und so viel Wochenkilometer machen, ich muss mindestens ein Intervalltraining machen, einen langen Lauf, einen regenerativen Lauf, was auch immer. Und dann fahren die da ihren Plan nach super System und fragen sich dann, warum sie nach 6 Monaten, wenn sie dann mit ihrer Vorbereitung eigentlich fertig sind, nicht auf dem Level sind, wo sie sein könnten. Hm. Die haben ihre Traumpace im Kopf, aber sie kommen da einfach nicht hin. Sie stagnieren dann irgendwann. Ja.
Das ist halt so geil, weil dieses ganze Krafttraining und plyometrische Training, ne, also Hashtag Dehnung, Verkürzungszyklus der Sehnen und Faszien und sowas dergleichen, wenn ich das mit berücksichtige, dann ist das der Turbolader beim Laufen. Weil wenn ich einfach nur laufe, dann nutze ich zwar meinen Motor, aber nicht das volle Potenzial, das ich da rausholen könnte. Und wenn ich das andere Training mit integriere und eventuell mein Lauftraining reduziere, um das andere auch irgendwie abfrühstücken zu können, dann baue ich mir da einfach mal so 2, 3 Turbolader rein und bin am Ende des Tages schneller als vorher, weil ich einfach effizienter bin. Ne?
Vor allen Dingen auch.
So verstehen.
Vor allen Dingen auch effizient über die gesamte Strecke, wenn wir vom Ausdauerlauf reden. Ne? Also nicht nur effizient auf den ersten 100 Metern, sondern man kann seine Lauftechnik dann vom Start bis ins Ziel aufrechterhalten.
Darum, und wenn ich dann noch eine gute Atmung habe, und dann sind wir jetzt bei der Chemie, ne? Also gute Nasenatmung und. Boah, ist ja Ende im Gelände. Worauf ich aber eben nochmal eingehen wollte, war dieses ganze Thema, das hast du jetzt auch schon angesprochen, was du dann auch für dich dann irgendwann erkannt hast und umgestellt hast, so diese ganzen unilateralen Geschichten auf einem Bein stehend, ja, oder reziproke Geschichten, wo die eine Körperhälfte was anderes macht als die andere, ja, oder Verbundübungen und. Dadurch, dass ich das dann auch für mich irgendwann umgestellt habe, das war mein Skoliose-Killer.
Ja.
Ja, also wenn schon der Körper sagt, alles klar, jetzt, es war jetzt keine starke Skoliose, ne? Ich kann mich jetzt so gut organisieren, weil du mir deutlich mehr Informationen lieferst durch das Aufbrechen von Bewegungen. Ich löse dir mal eben als Side-Effekt, musst du dir mal überlegen, deine fucking Skoliose auf, die ich schon seit 20 Jahren hatte, oder warte, ja, wahrscheinlich länger, weil die wurde ja erst mit 18 festgestellt, aber sie hat, offensichtlich hatte ich sie schon vorher. Also vielleicht sogar 30 Jahre, who knows, ich weiß es nicht. Dann kann es ja nur vom Vorteil sein, da wir ja aufrecht wandelnde Menschen sind in einem reziproken Muster, also wenn ich mit dem rechten Arm nach vorne schwinge, schwingt mein linkes Bein nach vorne und andersrum, ja, wir sind halt im Kreuzgang, dann hat das ja offensichtlich Vorteile, wenn ich das in mein Krafttraining ebenso auch integriere, statt der normalen Kniebeuge und Kreuzheben und sowas dergleichen. Wobei, es gibt eine Kniebeuge, die feiere ich hart, bilateral, ist der Goblet Squat auf einer Wedge, weil die kann halt enorm helfen, nochmal Beweglichkeit zu facilitieren. Und da sind wir wieder bei Gait, ne? Early Stance und Late Stance und also ein Scheiß, vor allen Dingen Early Stance.
Ja, korrekt. Das ist auch die einzige Kniebeugenvariante, die ich regelmäßig mache, weil die auch so ein bisschen an dem Problem ansetzen, was die meisten Läufer haben, einfach eine gewisse Form von Stiffness in den Sprunggelenken. Und du kannst die Übung trotzdem effizient und maximal ausführen, auch wenn du vielleicht nicht die 100%ige Sprunggelenksbeweglichkeit hast. Definitiv.
Und damit kannst du auch nochmal deutlich mehr Beweglichkeit in den Knien, in der Hüfte und dann halt eben, ja, vor allen Dingen halt diese Areale. Ne?
Und ich würde sogar behaupten, weil du ja eben meintest, dass unilaterales Training deine Skoliose gekillt hat, ich würde sagen, unilaterales Training und zwar erst in Form von Ansteuerungsübungen, also so in die Richtung, was du auch in deinem Atemkurs, ich glaube im Hohlkreuzkurs ist es auch drin, Hip-Shift-Geschichten. Ne?
Hast du da auch drin im Hohlkreuzkurs?
Ja, klar.
Oh, du hast ja alles mitgenommen. Also das ist ein erdlicher Erfolg.
Ich habe nur den Kettlebell-Kurs nicht, aber...
Du wirst auch mögen. Der ist zwar jetzt ein bisschen älter, aber es sind geile Sachen drin.
Ja, wahrscheinlich. Muss ich mir mal überlegen. aber wie gesagt, diese Hip-Shift-Geschichten, das war so mein Startpunkt. Und das dann auch in Ausfallschrittmustern zu integrieren, in Kickstand-Deadlift-Varianten das zu integrieren, das sind meine, also es ist meine Retter für mein ISG zum einen. Und das sind auch vor allen Dingen meine Notübungen, wenn ich doch merke, okay, ich habe es beim Laufen übertrieben und mein ISG macht gerade so ein bisschen Faxen, Dann arbeite ich ganz viel mit Gewichtsverlagerung, Reinschiften, Hüftseiten und Co. Und das Teil lässt sich sozusagen direkt wieder beruhigen. Also es schaukelt sich nie so hoch, wie es das schon mal war. Also ich hatte das heftig mit Entzündung des Ischias bis in den Fuß und rechtes Bein konnte nicht mehr beladen werden. Also ich konnte auch nicht stehen auf dem Bein, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe keine Kraft da drin. Aber allein, weil ich die Mechanik in der Hüfte optimiert habe und mich erstmal damit beschäftigt habe, was muss denn in der Hüfte passieren, damit ich auch das rechte Bein so nutze, wie es vorgesehen ist und das linke entsprechend auch so beweglich mache, wie es sein müsste. Das waren halt die Dinge, wo ich jetzt im Nachgang sagen würde, okay, das sind meine Ersthelfer und meine Notfallversorgung, immer dann, wenn irgendwas mit dem ISG ist, letztendlich.
Kannst du drei, ich weiß, es gibt nicht one size fits all, aber wenn du jetzt 80% der Menschheit da draußen mit drei Übungen helfen wollen würdest, um das Laufen zu verbessern oder zu unterstützen, gäbe es da drei Übungen, die du benennen wollen würdest, oder bringe ich dich hier in Verlegenheit? Ich hoffe ja.
Und das jetzt auf drei Übungen eingrenzen kann.
Ja, oder gib mir fünf.
Weiß ich nicht hundertprozentig. Also ich würde an der Hüftstreckung arbeiten, definitiv. Und das am besten in einem einbeinigen Muster. Also sowas in der Richtung Kickstand, Deadlift mit Hipshift auf das entsprechende Bein. Also das für alle, die vielleicht noch nicht sich so deep mit Hipshift beschäftigt haben, dass man sich so ein bisschen praktisch in die Hüfte des Standbeins hinein manövriert. Also, dass man sich etwas da gefühlt mehr Raum schafft letztendlich. Also, da mit so einer Innenrotation gezielt zu arbeiten.
Also sind wir bei so einem ADL oder ist das ein...
Genau, so ein bisschen, ja, ADL-mäßig.
Also,
genau.
Ein Deadlift, okay.
Nur halt, dass das hintere Bein weiterhin Bodenkontakt hat. Also, das ist erstmal nicht frei letztendlich. Was ich auf jeden Fall auch machen würde, was für die Rumpfkraft. Also, einmal in Form von was statischem, also dass der Rumpf im Prinzip gegenhalten muss, also dass er sich nicht mit rotieren darf, aber auch was eine aktive Rotation im Rumpf erfordert. Wie genau man das jetzt integriert oder mit welcher Übung oder Sideplank-Variante oder sonst was, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt festlegen wollen. Und ich würde ansonsten auf jeden Fall auch eine Art von Sprung mit reinnehmen. Also so ein gesprungene Art Ausfallschritt oder ähnliches. Also, dass man da ein bisschen was macht, um da einfach dran zu arbeiten. Aber das ist halt ein bisschen individuell, von welchem Level aus man kommt. Weil ja,
kann man jetzt nicht unterbrechen.
Genau, weil gerade Sprünge sind halt schon extrem tricky. Und ich glaube, als letzte Kategorie würde ich Brustwirbelsäulenrotation mit reinnehmen. Also noch explizit, weil wirklich die meisten schaffen es halt eben nicht, den Kopf im Laufen ruhig zu lassen und im Schultergürtel und in der Brustwirbelsäule zu rotieren, sondern da wackelt alles von rechts nach links oder von oben nach unten. Und also es ist nicht fokussiert und in sich konstant. Und das würde ich sagen, wer wirklich laufen will, der muss definitiv erstmal an der Fähigkeit seiner Brustwirbelsäule zur Rotation arbeiten.
Was, glaube ich, auch, das ist mir gerade spontan eingefallen, interessant sein könnte, vielleicht für die Newbies da draußen oder die jetzt irgendwie zwar laufen, aber sich nie dann wirklich mit auseinandergesetzt haben, mal wirklich mal ein paar Läufer zu beobachten, aber wertungsfrei, sondern wirklich mal zu gucken, okay, wie bewegt derjenige sich? Weil was ich total faszinierend fand jetzt, war jetzt ein paar Wochen her, das waren so zwei, drei Leute, es war sogar am gleichen Tag, die haben da mit den Armen so Scheibenwischerbewegungen nach links und rechts gemacht. Und wenn der Körper natürlich schon versucht, irgendwie, weil das ist nicht der Plan eigentlich des Körpers, ja, wenn er schon versucht, mit so einer komischen Pendelbewegung nach links und rechts auszuweichen, dann wird irgendwas anderes offensichtlich nicht gut funktionieren. Und ich gehe davon aus, das war in dem Fall die Rotation der Wirbelsäule. Und dann hat der Mensch dann oder die Menschen angefangen, eben mit den Armen nach links und rechts zu pendeln, um das irgendwie auszugleichen, weil das Bewegen auf dieser physikalischen Oberfläche hier, auf dieser Erde, bleibt immer das Gleiche. Der Körper versucht halt immer irgendwie Massenausgleich zu schaffen für die effizienteste, energetischste Fortbewegung. Und das kann halt eventuell sehr interessant sein, wenn du mal das Auge dafür öffnest. Man muss nicht immer alles verstehen, ne? Aber das haben wir ja eben schon ganz am Anfang gesagt, so jeder Laie erkennt eigentlich schon, boah, das sieht irgendwie nicht ganz so cool aus. Ja, und cool meine ich nicht, sieht scheiße aus, sondern der Körper könnte durchaus mehr, weil da Potenzial da vielleicht noch irgendwie im Rach liegt.
Also vielleicht so ein paar Stichpunkte für alle, die Spaß daran finden, Leute zu beobachten, worauf man achten kann. Also Thema Arme, bleibt jeder Arm auf seiner Körperhälfte. Das wäre sowas. Weil dann, wenn er das nicht tut, dann sind wir beim Scheibenwischer. Was ich ganz interessant finde, das lässt sich von hinten deutlich besser beobachten als von der Seite oder von vorne, ist, wenn man mal vergleicht, was macht denn der Hosenbund? Bleibt der auf einer Ebene? oder kippt der von rechts nach links? Also sind da deutliche Absenken und Anstiege sozusagen erkennbar oder Rechts-Links-Schwankungen? Also gerade so, wenn man im Sommer ein buntes T-Shirt anhat und eine dunkle Hose beispielsweise, kann man da sehr schön erkennen, wie extrem Bewegungen in der Hüfte als, ich sag's mal, Enten-Bartschel-Gang-mäßig praktisch stattfinden. Was meinst du? Genau. Und das Letzte würde ich immer so sagen, okay, wie ist denn so Thema, wie setzt der Fuß auf und was macht dann entsprechend das restliche Bein, wenn der Fuß Bodenkontakt und die Last sozusagen aufnimmt? Und ohne da jetzt irgendwas vorzugeben, worauf man da achten kann, man wird schon allein beim Beobachten erkennen, okay, das sieht harmonisch aus oder irgendwas stört mich an dem Bild sozusagen, was man da als Läufer erkennt. Und dann kann man halt, wie gesagt, wenn man da eh an so einer typischen Läuferstrecke gerade sitzt, einfach mal Leute miteinander vergleichen und sagen, okay, der läuft meiner Meinung nach effizienter als die Person, die danach beispielsweise vorbeigekommen ist.
Mhm.
Genau.
Okay, also ihr müsst pumpen gehen. Nein, nicht pumpen gehen, aber ein Krafttraining machen. Unilaterale reziproke Geschichten. Dann hast du schon so ein paar Sachen genannt. Eine Nasenatmung könnte interessant sein. Diese Laufmaus könnte interessant sein. Menschen mal beim Laufen zu beobachten, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was ergibt Sinn, was weniger. Mal selber reinfühlen. Ja, ist auch so ein Thema. Du hattest etwas gesprochen oder von der Schrittfrequenz gesprochen, also Bodenkontaktzeit in dem Fall. Ein bisschen auch das Thema Anfersen, was super interessant ist. Gibt es noch mehr Dinge, wo du sagst, wenn wir schon mal gerade beim Laufen sind und wir haben jetzt hier Leute in der Pipeline, die sich dafür interessieren, was du gerne den Menschen noch mit auf den Weg geben wollen würdest, als Inspiration, wo man sich mal ein bisschen schlau machen darf?
Also zwei Dinge hätte ich da auf jeden Fall noch im Kopf. Nummer eins ist Thema Füße. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, okay, man muss definitiv direkt mit Barfußschuhen oder sonst was laufen. Weil es gibt eine ganz große Community, die auch überhaupt, nein, nur barfuß ist das einzig wahre Richtige.
Da muss ich reingrätschen. Sobald einer sagt, nur das eine ist das wahre, dann ist da schon was faul dran.
Genau.
Also ich alles relativieren, auch wenn es eine geile Sache ist. Ich bin auch ein Fan von Barfußschuhen, aber da müssen wir immer aufpassen.
Weil im Alltag muss ich sagen, wenn ich wirklich gehe und Co., sind Barfußschuhe mein absoluter Fan, keine Frage. Beim Laufen sehe ich es allerdings so, dass die meisten sind auf zu harten und zu festen Untergründen zu lange so gesehen unterwegs, als dass der Fuß meistens mit den falschen Voraussetzungen auf diese Belastung halt losgelassen wird. Und der Fuß kann sich dementsprechend nicht anpassen. Also so ein bisschen Support braucht der Fuß. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, man muss sich mal ein bisschen damit beschäftigen, in was man seinen Fuß steckt. Also was für ein... Ja,
danke.
Ne? Ich gehe nicht einfach in ein Laufgeschäft und weil der Schuh von der Marke XY gerade auf reduziert steht und mein Fuß da reinpasst und dann sagt, ja, es sitzt, hält, nehme ich, Farbe passt oder sonst irgendwas. Also Kriterien für mich bei der Auswahl eines Schuhs ist die Breite der Zehenbums. Das heißt, kann ich meine Zehen spreizen oder kann ich das nicht? Weil ich weiß, dass ich habe aus eigener Erfahrung, man kann sonst echt richtig Probleme mit den Füßen kriegen. Und das war auch ein Grund für meinen Kapselabriss im Vorfuß. Ich hatte den nicht am kleinen Zeh, sondern an dem Zeh daneben. Und das war einfach, weil zu viel Druck im Vorfuß von den Seitenformationen des Schuhs ausgeübt wurde. Und das über einen zu langen Zeitraum. Das heißt, ich laufe nur noch mit Schuhen, die wirklich eine extremst breite Zehenbox haben. Meiner Meinung nach gibt es, glaube ich, auch nur eine einzige Schuhmarke, die das hat, aber da kann man sich einfach mal ein bisschen schlau machen. Und das zweite ist so Thema Sprengung des Schuhs. Also alle, die sich noch nicht so mit dem Thema Laufschuhe beschäftigt haben, Sprengung beschreibt den Unterschied der Sohlendicke zwischen der Ferse und dem Vorfuß. Das heißt, wenn ich unter der Ferse beispielsweise viel habe, also ein dickes Fersenpolster und unter dem Vorfuß so gut wie gar nichts, dann habe ich eine sehr hohe Sprengung, also einen großen Unterschied. Ich bin Fan davon, diese Sprengung so gering wie möglich zu halten. Also von 0 bis 4 Millimeter, um eben so nah wie es geht ans Barfußlaufen und den natürlichen Ablauf des Fußes heranzukommen, ohne ihn aber zu stark zu belasten. Das heißt, man gönnt sich eine gewisse Form von Polster, Schaumstoff oder was auch immer unterm Fuß, ja. Aber man verhindert jetzt nicht, dass beispielsweise die Ferse anders aufsetzen kann als der Vorfuß. Also, dass eine Verbringung im Fuß möglich ist. Mhm. Und auch das muss der Schuh können. Das heißt, gerade diejenigen, die ins Laufgeschäft gehen und sagen, ja, ich möchte gerne ein neues Paar haben, würde ich jedem empfehlen, Schuh in die Hand nehmen, guckt euch die Sohlendicke an, ist die unter der Ferse so wie unterm Vorfuß und dann nehmt ihr den Schuh in die Hand. In die eine Hand den Fersenteil in die andere Hand den Vorfuß und dann guckt ihr mal, ob ihr das gegeneinander verdrehen könnt. Und wenn man das nicht kann, ist das kein effektiver Laufschuh.
Dann kannst du wahrscheinlich 90% der Laufschuhe in die Tonne kloppen.
Korrekt.
Dem wow, habe ich nicht hinzuzufügen. Wir haben das jetzt wirklich gesagt. Aber das ist ja so, ne, wenn du halt eben in diese klassischen Laufschuhgeschäfte gehst mit den Laufanalysen, dann bekommst du halt, also ich muss anders ansetzen, wenn du zum Metzger gehst, dann bekommst du Fleischwurst und Mettwurst und keine Kuchen. Wenn du in die Bäckerei gehst, dann kriegst du halt Brötchen und Kuchen, aber keine Wurst. Ja, also in der Regel ist es halt so. Und so ist es halt eben, wenn du im Laufgeschäft gehst, dann liegt da halt eben die Wurst. Der wird dir keine Teilchen verkaufen. Das heißt, der Mensch, der die Laufanalyse macht, der kann nur an dem Sortiment sich bedienen, was er da hat. Und das ist halt eben eine von der Laufschuhindustrie forcierte Kultur. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt schlecht ist oder gut ist, aber das ist halt eine eigene Kultur. Das muss man leider so sagen. Ja, und also, für die meisten funktioniert das ja auch, weil, und das hast du eben auch richtig gesagt, so, wer sind denn die meisten Läufer? Das sind die halt eben 9-to-5 am Schreibtisch sitzen und dann wollen die halt eben nach Feierabend laufen gehen und der Fuß, wenn der halt eben Zeit seines Lebens halt, und das fand ich geil, wie du es gesagt hast, in was stecke ich den Fuß denn rein, halt eben nie gewohnt war, seine physiologische Funktion hochzufahren, dann ist der vielleicht bedient damit mit diesen Laufsärgen, ja. Aber wenn es darum geht, die Physiologie mal wieder hochzufahren, ist das halt nur, dann wird es dich daran hindern. Das muss man halt verstehen.
Ne? Und jeder im Prinzip, der zu mir kommt, und ich mache Laufcoachings halt explizit auch, ne, also Bewegungsanalyse speziell aufs Laufen ausgerichtet. Und der dann zu mir sagt, ja, das ist der einzige Schuh, den ich tragen kann, weil ich habe einen sehr schmalen Fuß. Dem sage ich, ja, du hast einen schmalen Fuß, weil er nicht trainiert wird. Also, genau genommen, es gibt keine schmalen Füße. Ein Fuß, der wirklich viel arbeiten muss, der wird automatisch auch breiter so gesehen, weil er stabiler wird. Das heißt, man kann über die Schnürung einen Schuh dann schmaler machen. Definitiv, das ist nicht die Frage. Aber es darf nicht zu einer Schmalheit in der Zehenbox führen. Hm. Weil einschnüren kann ich den Fuß in dem Bereich, da wo der Spann ist. Damit kann ich auch verhindern, dass ich im Schuh von vorne nach hinten rutsche oder ähnliches. Definitiv. Aber ich darf nicht verhindern, dass meine Zehen sich spreizen können. Hm. Weil wenn die Zehen das nicht mehr können, dann funktioniert alles nicht. Von der vom Heelstrike über die Lastübernahme, über den Abdruck, das läuft alles nicht rund. Und wenn es im Fuß nicht rund läuft, setzt sich die Kette bis nach oben hin fort.
Absolut, absolut. Vor allen Dingen halt, wenn wir uns mal den Fuß angucken, 1/4 aller Knochen sind in den Füßen. 1/4 aller Knochen sind in den Füßen. Und das sind streng genommen, was das Volumen betrifft, da ist das halt ein kleiner Prozentsatz des Körpers. Ne? Trotzdem tragen die halt eben mal locker 52 Knochen und der Rest des Körpers hat um die 210. Das ist schon eine Nummer. Ne? Und diese Knochen sind ja nicht ohne Grund da einzeln im Fuß, die wollen ja einander bewegt werden. Da denke ich vor allen Dingen an Mittelfußpronation, Kraftaufnahme und, ja. Und wenn wir die halt, wie gesagt, da Zeit unseres Lebens in diese Säge reinpacken, dann legen wir das lahm und damit legen wir halt eben dann auch lahm, zum Beispiel die Potenziale von Innen- und Außenrotation, von Schienbein, von Oberschenkel, von Hüfte, dann haben wir eventuell ISG, dann haben wir vielleicht, was weiß ich, die ganze Kaskade geht dann ein bisschen Kopf hoch. Wolltest du noch was sagen?
Ja, eine Frage. Wo treten die häufigsten Überlastungsschäden, also Ermüdungsbrüche bei Läufern auf?
Ermüdungsbrüche, weiß ich nicht, Mittelfuß oder so?
Ja, im Bereich Fuß, Ferse, Schienbein. Das heißt, immer da unten, wo die Kaskade anfängt. Ja, es ist der erste Kontakt. Aber wenn da schon sozusagen der Betonschuh verhindert, dass der Fuß machen kann, was er will, dann entsteht da die erste Überlastungsreaktion.
Und das ist eine Kompensation, ne?
Ja.
Weil du eben sagtest, ne, der Fuß wird breiter. Alle, die ich kenne, und jetzt ist die Frage, ist es bei dir auch so, die dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, jetzt nehme ich mir mal so einen Barfußschuh und trage den mal, dann haben die Menschen festgestellt, oh, das ist voll gut, das ist voll angenehm, vielleicht merkt der ein oder andere, oh, jetzt habe ich einen Schmerz, ja, da muss ich das vielleicht nochmal ein bisschen reduzieren, ja, einschleichen. Aber alle haben die Erfahrung gemacht, irgendwann mit der Zeit, ach krass, wenn ich jetzt einen normalen Schuh anziehe, dann habe ich hier einen ganz speziellen Effekt. Jetzt frage ich dich, welcher Effekt ist das?
Ich kann dir das aus eigener Erfahrung direkt sagen. Bei mir war das ganz klassisch. Ich hatte Probleme an den Füßen, dann habe ich angefangen, Barfußschuhe zu tragen. Alle Probleme weg. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du mal in deinen Schuhschrank. Ich konnte alle anderen Schuhe wegtun. Alle. Ich kam in den einzigen Schuh mehr rein, in keinen.
Das heißt, dein Fuß oder deine Füße haben Gains gemacht, richtig?
100 Pro. 100. Die sind, ich würde sogar behaupten, sie sind auch länger geworden. Also ich hatte sogar das Gefühl, ich komme fast vorne nicht mehr hundertprozentig in die Schule letztendlich rein.
Ergibt Sinn. Ergibt total Sinn. Das ist halt etwas, was man auch verstehen muss, ne? Wir kennen das ja nicht anders. Ich weiß nicht, was für ein Baujahr du bist, aber bei mir damals hieß es noch das gute Schuhwerk. Dann waren das halt richtige Kindersärge. Ja, da hat sich gar nichts bewegt. Das ist wie meine Tischplatte hier.
Ja. Korrekt.
Und wenn du das schon Zeit, und das finde ich auch total witzig, ne? Kennst du diese ganz kleinen Adidas-Schuhe für Babys?
Ja, wo ich mich immer gefragt habe, wer braucht die?
A, wer braucht die? Schweineteuer. Und gehen kann da sowieso mit keiner, weil die sind ja für die kleinen Kinder ja noch steifer, wie für uns halt die normalen Schuhe. Also eigentlich tust du dir und deinem Kind nichts Gutes. Sieht halt geil aus, okay. Aber warum sieht's geil aus? Weil wir halt eben die große Version kennen und alles, was so mini ist, sieht halt süß aus, ne? Kindchen-Effekt halt, ne? Aber wenn wir das dann halt eben den Kindern antun und dann sind wir irgendwann erwachsen und dann wir vielleicht dann irgendwann dieses Bewusstsein bekommen, weil wir so einen Podcast hören wie das, was wir hier beide gerade vom Stapel lassen. Der Fuß konnte sich ja auch nie entwickeln, weil er von vornherein in etwas reingesteckt worden ist, wo er sich nie entfalten kann. Also wie eine Blume, eine Pflanze, die in einem Blumentopf ist, wo die Wurzeln die ganze Erde verdrängen und dann setzt die Pflanze einfach mal oben, auf einmal explodiert die halt. Und so ist es irgendwie mit unserem Fuß, weil da unten sind halt enorm, ich kenne die ganzen Muskeln ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte mir das mal alles angeguckt, mal angefangen auswendig zu lernen, aber es sind so viele. Und wenn ich dann anfange, mal einen Schuh zu tragen oder ein bisschen mehr barfuß zu gehen, so dass dieses ganze Hochleistungskonstrukt da unten sich auch bewegen kann, dann mache ich halt eben da die Gains da unten. Ne? Der Fuß wird breiter, passt sich halt mehr an, kann sich mehr den Raum holen, aber die Muskeln werden auch stärker und hypertrophieren und. Und das ist nämlich genau der Effekt. Da müssen wir euch leider warnen. Das kann halt eben sein, dass ihr merkt, oh krass, ich muss meinen ganzen Schuhschrank austauschen. Das war bei mir der Fall. Ne? Kompletter Schuhschrank, komplett geskippt.
Ja, aber was ich dafür mittlerweile kann, was ich früher nie konnte.
Et voilà.
Ich kann all meine Zehen spreizen. Ich kann sie alle voneinander entfernen und auch wieder annähern. Und früher war das halt so im Prinzip, ja, kannst du froh sein, dass der dicke Zeh sich alleine bewegt hat. Mhm. Sozusagen. Das heißt, man gewinnt ja auch was. Und
also nicht nur das halt, ne? Schmerzfreiheit. Ich behaupte mal, so ein Fuß ist halt eben das Auge für den Boden. Guck dir die ganzen alten Menschen an, die mit ihren physischen Augen den Boden scannen müssen, weil sie Angst haben zu fallen. Wofür hast du denn Füße? Haben sie aber auch genau wieder diese Dinge an den Füßen, wo du halt nichts spürst. So will ich doch nicht alt werden.
Genau, vor allem am schlimmsten finde ich, wenn du in so ein orthopädisches Schuhhaus gehst, wo die meisten älteren Herrschaften ihre Schuhe kaufen. Was gibt es für die meisten Damen? Irgendeinen schmal geschnittenen Ballerinaschuh-Variante mit Heilabsatz. Das heißt noch schön so ein bisschen Fersenerhöhung, schön wackelig, wo ich mir denke, ja, alte Leute, erhöhtes Sturzrisiko und dann ziehe ich noch die Schuhe an, wo sie mit dem Fuß noch nicht mal effektiv den Untergrund wahrnehmen können, auf dem sie sich gerade bewegen. Und
ja, ist aber auch wieder dieses Generationending. Ne? Ich erinnere mich, ich hatte tatsächlich eine Mutter von einer Kundin mal eine Zeit lang betreut, genauso ein Kaliber, wie du gerade beschrieben hast. Ich weiß gar nicht, wie alt die war. Also eine lebensfrohe Frau, intelligent, quietschlebendig, aber physisch leider schon echt gebrochen. Und sie hatte auf jeden Fall ein Riesenthema mit Füßen und sie hat genau diese Schuhe angehabt. Und es gehörte halt zu ihrem Kulturgut, diese Schuhe weiterhin zu tragen. Ich habe gemerkt, okay, ich renne da gegen eine Windmühle. Da habe ich es auch nicht versucht. Aber das fand ich halt traurig, dass dann halt eben das, was wir dann Zeit unseres Lebens kennengelernt haben, wir uns damit identifizieren, gleichzeitig auch unsere Falle ist. Das ist das Trügerische in dieser Welt. Das ist echt scheiße.
Vielleicht kann man
ich nichts machen. Also.
Ja, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Manche sind dann halt sehr eingefahren in ihren Ansichten. Genau. Aber was auf jeden Fall, das glaube ich gut auch zusammenfasst, die Füße sind ein sensomotorisches Wunderwerk und sie sind der erste Kontakt oder so gesehen im aufrechten Stand der einzige Kontakt, den wir mit unserer Umwelt haben. Und ich finde, die Qualität dieses Kontaktes entscheidet über alles, was danach kommt. Egal, ob wir stehen, ob wir gehen, ob wir laufen, ob wir hüpfen, vollkommen egal. Und wenn dieser Kontakt durch irgendwas behindert wird, richtig schlecht. Also dann kann das System nicht funktionieren, weil es hat keine Basis. Du baust ja auch nicht ein Haus, ohne dass du erstmal einen Keller baust oder zumindest eine Bodenplatte legst. Und wenn du es halt irgendwo auf den Sandboden stellst, dann musst du dich entsprechend auch nicht wundern, wenn nach und nach das Haus in sich zusammenbröckelt, weil der Boden anfängt, sich zu bewegen.
Hast du Tiere?
Ja.
Was für welche?
Hund natürlich.
Zieh mal deinem Hund Söckchen an.
Nee, habe ich schon mal. Der beißt da so lange dran rum, bis die wieder ab sind.
Was würde er machen, wenn er das nicht täte? Weißt du das?
Also er hat es einmal, er fängt super komisch an rumzueiern und kann auch nicht mehr richtig gehen oder er hält die Pfote oben.
Genau, man kennt diese Videos aus dem Internet, ja, wo dann Leute sich dann drüber lustig machen, wenn die Hunde dann irgendwelche Söckchen angezogen bekommen oder Schüchen, die können nicht mehr gehen. Also das Gehirn ist so irritiert von diesen komischen Störsignalen über den Fuß, weil diese Sensorik halt irgendwie gestört ist, die können nicht mehr gehen. Und das siehst du teilweise auch bei kleinen Kindern, wenn sie ihre ersten Schuhe, also bei so Kleinkindern, ersten Schuhe angezogen bekommen, die gehen auch ganz komisch. Ne? Wir können dann damit lernen, weil wir gut kompensieren können, das dann wieder zu verschleiern, aber unser Gehirn mag das eigentlich gar nicht.
Also
damit das ganze System auch nicht. Ne?
Wenn du jetzt die Tiere schon mit reingebracht hast, da sieht man auch, der Hund läuft die ganze Zeit so gesehen ja barfuß mit seinen Fußballen über den Asphalt, die Wiese oder was auch immer. Und wenn du einen echt feinfühligen Hund hast, also meiner hebt die Pfote hoch, wenn ein Mini-Dorn, den ich noch nicht mal richtig sehen kann, irgendwo da dran hängt, ne? Oder ein Mini-Steinchen sich zwischen die Ballen gedrückt hat. Also mit anderen Worten, die Fußsohle ist zwar, die ist super hart bei denen. Also wer noch nie einen Hundefuß in der Hand hatte, der wird das eigentlich sehen. Das ist wirklich wie eine Art Hornhaut. Aber die ist so feinfühlig, der merkt alles, was unter seinem Fuß ist. Und der bleibt stehen, hebt die Pfote hoch und geht erst weiter, wenn ich das Problem behoben habe. Und vorher kann der nicht weitergehen. Und das finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir sollten unseren Füßen auch einfach ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit schenken, damit die halt entsprechend auch effektiv arbeiten können.
Liebe, da sagst du was. Ich weiß, wie viele Leute ich kenne, die sagen, ich mag keine Füße. Wenn ich keine Füße mag, ja, dann dementiere ich ja auch dieses Körperteil und wird diesem Körperteil niemals diese Liebe geben, diese Aufmerksamkeit. Auch wieder so ein Thema. Aber warum ist das so? Weil, keine Ahnung, ein Tabuthema, genau wie unser Stuhlgang, ja, und viele andere Dinge, ist halt schade. Hüft, das ist halt einfach schade.
Ja,
definitiv. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema jetzt, bevor ich hier noch Depressionen kriege.
Ja.
Aber man merkt halt, unsere Welt ist teilweise echt, hat sich verlaufen. Hat sich leider verlaufen. Und wir nehmen das leider als selbstverständlich. Also nicht als, es ist für uns völlig normal. Und wenn dann irgendeiner daherkommt und sagt, hier, das müsste aber so und so sein, dann ist das der Freak. Nein, der Freak ist leider der Normale und alle anderen sind die Freaks.
Ja. Und du hast ja eben gefragt nach zwei Aspekten, die ich vielleicht noch so ein bisschen anbringen würde. Der zweite, gerade auch in Bezug aufs Laufen, ist, dass man so ein bisschen den Druck und den Zwang rausnehmen sollte.
Also ganz wichtig.
Ja, also wirklich Thema Mindset-Shift so ein bisschen. Ich kenne ganz, ganz viele, die Pulsuhr, Pulsgurt, aber meine Uhr sagt, ich bin zu langsam, ich muss schneller werden, ich muss die extreme Einheit machen und die extreme Einheit machen. Ich bin eher so ein Fan davon, lauf doch mal ohne irgendwas, also ohne Musik auf den Ohren, sondern einfach nur, dass du dich mal selber mit dir und deinem Körper sozusagen beschäftigen kannst. Ich laufe immer ohne Handy, ich laufe immer ohne Uhr. Es sei denn, ich habe wirklich mal so einen Tag, wo ich denke, heute ist richtig geil. Ich will mal testen, wie schnell geht's denn? Na, und dann einmal zu tracken, okay, was ist denn so meine maximale Pace, die ich theoretisch abliefern kann. Aber ansonsten bin ich ein Riesenfan davon, einfach zu sagen, ich fühle mal, was meine Herzfrequenz ist. Bin ich gerade am Limit oder kann ich mich noch unterhalten? Also wo ist mein eigenes Limit? Das Limit ist nicht da, wo die Uhr dir sagt, dass da dein Limit ist, sondern das Limit ist da, wo du dich danach fühlst. Das heißt, so ein bisschen dieses Thema Zwang rausnehmen und einfach mal ein Körpergefühl entwickeln, wie stark beansprucht bin ich gerade und wie viel Körner habe ich noch im Tank sozusagen. Das ist auch das Tool eigentlich, was ich finde, was einen guten Wettkampfläufer von einem schlechten Wettkampfläufer unterscheidet. Weil nur derjenige, der den Wettkampf bestreiten kann, ohne andauernd auf seine Uhr zu schauen, nur derjenige ist auch dazu in der Lage, sich beispielsweise einen Marathon sinnvoll einzuteilen. Derjenige, der nach jedem Kilometer auf die Uhr guckt, ob er noch seine Pace hat, die er sich vielleicht am Anfang mal vorgenommen hat, der setzt sich damit selber so unter Druck und unter Stress, dass er vermutlich nicht das abrufen kann, was theoretisch möglich wäre.
Ja, das ist mal ein eigenes Thema, diese ganze Abhängigkeit von wie sagt man da, Technik, Software.
Ja.
Ich bin tatsächlich, was mein Training betrifft, gut, ich mache jetzt derzeit kein Cardio, aber grundsätzlich bin ich komplett immer ohne Blackbox unterwegs. Alles nach Gefühl.
Ja.
Fühlt sich aber geil an. Da mache ich auch den meisten Progress, tatsächlich.
Ich habe es noch von Leuten gehört, auch von High-Rocks-Athleten, die den Wettkampf abbrechen mussten, weil die Batterie ihrer Uhr leer war. Das heißt, die konnten nicht ohne die Uhr
weiter... Dopamin-Kick des Todes, genau. In den Keller.
Genau, also im Prinzip, die haben Panik gekriegt, dass sie nicht mehr wissen, was sie gerade für eine Herzfrequenz haben, ob sie in der Pace sind oder sonst irgendwas. Die mussten das abbrechen, weil sie es nicht ohne Technik benden konnten. Und diese Abhängigkeit, das ist nicht normal. Dein Körper gibt dir alles an Signalen, was du brauchst, du musst nur verstehen lernen.
Deswegen gut, dass du es nochmal genannt hast. Das ist wirklich wichtig.
Ja. Genau.
Deswegen wehre ich mich auch bis heute noch gegen die Apple Watch.
Ich habe auch keine.
Ja, gut so. Brauchen wir nicht.
Nee. Ich habe auch keine. Gut, gar nichts.
Also nicht gegen die Leute mit Apple Watch, das wird seine Vorteile haben. Ja, Punkt.
Aber nicht immer, ne? Also man kann mal mit Urlaub, ja, ja, aber nicht immer.
Genau, haben wir ja eben noch gesagt, ne? Es gibt hier kein Absolut. Oh mein Gott, du darfst gar keine Uhr mitnehmen, du darfst nichts tracken, das ist fatal, das ist dämonisch. Nein, mach das. Du hast ja eben auch gesagt, ne? Du machst halt eben deine Stichproben, ist doch geil. Ne? Ja. Aber halt eben Stichproben und nicht irgendwie hundertprozentige Abhängigkeit, weil das macht ja was mit dir. Ne? Da sind wir bei diesem Dopamin-Ding. Ja? Ich kenne das von mir noch mit meiner Musik. Scheiße, meine Kopfhörer sind leer oder ich habe sie vergessen. Kann ich mein Training nicht leisten? Ja, Bullshit, natürlich kannst du dein Training auch leisten. Ja? Auch wenn natürlich, ist ja auch nachgewiesen, Musik nur mal extra pushen kann. Aber ich will mich davon noch nicht abhängig machen.
Ne? Eben. Deshalb auch nicht von der Uhr abhängig machen, dass die einem da immer irgendwas vorgibt letztendlich.
Ja, haben unsere Vorfahren auch nicht gebraucht und haben auch es ganz ohne Technik geschafft, die absoluten Berserker dieses Planeten zu werden. Also dominierende Spezies. Brauchten die alles nicht. Die hatten das Gefühl noch.
Und die haben dann auch selber anhand ihres Laufstils erkannt, wann sie zu erschöpft sind, um weiterzulaufen. Ne? Also wenn man anfängt zu stolpern, wenn man die Schritte nicht mehr ordentlich macht, wenn man das Gefühl hat, man sackt so ein bisschen in sich zusammen. Es gibt ganz unterschiedliche Anzeichen. Mhm. Und die muss man aber verstehen lernen. Und dann weiß man halt eben auch, wenn man einen längeren Lauf vor sich hat, ob man noch einen Schlusssprint hinlegen kann oder ob das heute vielleicht nicht so eine gute Idee ist.
Mhm. Genau. Mega. Ja, da haben wir jetzt ganz schön lange gejammt, würde ich sagen. Das ist einer der längsten Podcasts, die ich schon seit längerem wieder gemacht habe, meine ich, oder? Ja, doch. Eigentlich mache ich immer nur eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, ich gebe dir nochmal das Abschlusswort, dann machen wir den Sack zu. Hast du noch was, was du der Community raushauen möchtest?
Eigentlich möchte ich der Community am liebsten einfach nur sagen, dass es darum geht, dass man immer offen sein sollte für neue Dinge, aber auch Dinge hinterfragen. Also es gibt nicht das Nonplusultra, so wie wir es jetzt durchgehend angesetzt haben. Und aber unser Körper ist ein kleines Meisterwerk und man kann ihm auch mal ein bisschen was zutrauen. Also nicht immer nur gedrosselt und gemäßigt, sondern man kann auch mal ein bisschen ans Limit gehen. Natürlich mit der entsprechenden Regeneration, ja, aber laufen kann jeder oder kann jeder lernen, sagen wir es so rum, und sollte es auch tun. Und dann halt entsprechend so, wie wir das heute auch aufgebaut haben. Das heißt, erst stark werden und parallel an der Funktionalität des Körpers arbeiten, um dann zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich alles machen, was ich will. Und selbst wenn man nicht laufen will, man wird auch besser im Fahrradfahren, im Skaten, im was auch immer so der eigene Traum ist einfach.
Genau, finde ich gut. Dich findet man auf, sehen wir sowieso in den Shownotes.
Ja, also wie gesagt, Lisa Stanke, Funknetics. Ich habe eine eigene Website, ich bin auf Social Media, also vor allen Dingen auf Instagram, bisschen Facebook, aber da nicht so regelmäßig. Und genau, wenn man mich googelt, sollte man das finden, denke ich.
Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine tolle Energie, für deine Tipps und Tricks, die du hier uns mitgegeben hast und so ein bisschen auch in diese eine Einsicht gegeben hast, um wo ich auch so ein bisschen mich einklinken durfte, weil du merkst ja, ne, das finde ich schon ein wichtiges Thema. Deswegen Grüße nach Hennef. Darf ich das verraten? Hennef? Oh mein Gott. Geile Natur auf jeden Fall. Und wenn Fragen sein sollten, ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann unbedingt in die Shownotes reinhauen. Wir würden uns freuen. Oder mal eine Nachricht raushauen, entweder an Lisa oder an mich, je nachdem, wen du da interessieren möchtest. Ansonsten viel Spaß beim Laufen, viel Spaß beim Fühlen, viel Spaß beim sich selbst entdecken. Reingehauen. Ciao.